Hi zusammen, da geht's wieder los. Ich bin Matze und ich heiße euch herzlich willkommen zurück bei Im Traumgarten von, dem Podcast von Gardena. In diesem Podcast spreche ich mit HobbygärtnerInnen und Gartenexpertinnen über alles, was das Gartenherz begehrt. Wir sprechen darüber, wie ihr Garten aktuell aussieht, aber vor allem versuche ich natürlich handfeste Gartentipps rauszukriegen für euch. Und heute wird es blütenreich und blumig im Abgang, würde ich sagen. Sven ist bei mir. Hallo Sven.
Hallo Matze. Vielen Dank, dass ich bei euch sein darf und dass ihr euch mit mir in meinen Garten reinhören wollt heute.
Ja, da bin ich sehr gespannt. Du bist Psychologe und Hobbygärtner und Autor des Buches Blüh auf. Und du zeigst in deinem Blog beetwunderung.de, wie man aus einem kleinen Hausgarten ein richtiges Blütenwunder gestalten kann. Und dabei denkst du Garten nicht nur als Pflanzenprojekt, sondern auch als Ort der Erholung und Achtsamkeit. Das fand ich klang so toll. Was bedeutet das für dich? Oder vielleicht stellst du dich als erstes mal so ein bisschen vor, woher du kommst und wie so deine Einstellung ist.
Ja, also ich komme aus der Nähe von Ulm in Deutschland und auch ein Gardena-Standort.
Ach,
und ja, genau. Und dort habe ich einen Hausgarten und bin leidenschaftlicher Hobbygärtner. Hauptberuflich bin ich Psychologe und arbeite in einer Beratungsstelle mit Familien zusammen und bearbeite da alle Themen, die in Familien so vorkommen können.
Da bin ich ja auch richtig gespannt auf die Verbindung von, weiß ich nicht, der Psyche und dem Garten vielleicht als Erholungsort oder sowas. Dein Blog heißt Beetwunderung. Was steckt denn hinter dem Namen und wie bist du überhaupt zum Gärtnern gekommen?
Ja, Beetwunderung ist ja sozusagen ein Wort Neuschöpfung von mir.
Ja.
Ich hatte ja vor, diesen Gartenblog zu schreiben und musste dann relativ schnell einen Namen finden. Und ich wollte eigentlich nicht das Wort Garten mit drin haben, weil ganz viele Gartenblogs natürlich das Wort Garten mit in ihrer Bezeichnung oder im Namen dabei haben. Und ich wollte so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal und musste dann wirklich innerhalb von ein paar Minuten entscheiden, wie ich meinen Blog nenne, weil ich gerade dabei war, die Domain einzurichten. Und ja, da ich Beete liebe und ich das auch wirklich bewundere, wenn Beete gut angelegt sind, kam ich dann irgendwann auf Beetwunderung. Und ich glaube, das ist ganz gut und ist mittlerweile wie so ein Markenname auch geworden.
Ja, total schön. Und wie ist das, war das schon immer in dir, dass du irgendwie Garten und Natur mochtest oder hast du als Kind schon mitgegärtnet oder wie bist du dazu gekommen, dass du so privat viel im Garten verbringst, viel Zeit?
Also Garten oder Gärtnern hat mich eigentlich das ganze Leben hindurch begleitet, auch wenn ich nicht immer einen eigenen Garten hatte. Und ich habe als Kind auch Balkon gegärtnet und habe aus Zitronenkernen versucht, Zitronenbäume zu züchten. Das ist dann spätestens im Winter gescheitert und habe dann eigentlich über die Jahre hinweg immer Menschen um mich herum gehabt, die Gärten hatten, also während meines Studiums hatte ich Anschluss an ein Paar, die hatten einen Schrebergarten und da habe ich mitgegärtnert oder genauer gesagt oft Unkraut gejätet. Und dann gab es natürlich danach was Leckeres zum Grillen oder meine Schwiegereltern, die haben auch einen wunderschönen Garten mit vielen Rosen. Früher hatten sie noch einen Teich, als sie noch etwas jünger waren. Und die haben mich dann auch mitgenommen auf Garten-Events. Also hier gibt es eine große Staudengärtnerei in der Nähe. Und so bin ich immer mehr in das Thema Garten reingeschlüpft, im Ausprobieren des Gärtnerns bei anderen Menschen. Und irgendwann hatte ich dann einen eigenen.
Das ist schön, vor allen Dingen, weil es ja auch irgendwie so eine Form von Kontakt haben miteinander ist und in der gemeinsamen Gartenarbeit auch irgendwie zusammen sein und sowas. Ich habe gerade schon gesagt, du hast es auch erzählt, du bist vom Beruf Psychologe. Wie viel Psychologie steckt denn eigentlich im Gärtnern? Hat dir dein Beruf einen anderen Blick auf den eigenen Garten gegeben oder so?
Naja, also wenn man Psychologie mal definiert, dann ist es die Wissenschaft vom Erleben und Verhalten des Menschen. Und wenn ich im Garten bin, dann erlebe ich ja den Garten. Ja,
ja
oder ich
ja.
verhalte mich auch entsprechend im Garten. Wenn man es vielleicht ganz runterbricht, dann kann man sagen, wenn ich gerne Gurken haben möchte, dann ziehe ich eine Gurke ran, pflanze sie in den Garten und dann gibt mir der Garten Gurken. Und die kann ich schmecken, riechen, mit allen Sinnen erleben. Und dann gibt es natürlich auch noch, ich sage jetzt mal, tiefer gehende psychologische Effekte, die man im Garten erfahren kann. Und ich glaube, das geht vielen Gärtnern so, dass man manchmal im Garten oder bei der Gartenarbeit richtig gut abschalten kann. Also wenn ich Unkraut jäte oder Verblühtes abschneide, dann verliere ich mich da manchmal richtig drin, vergesse die Zeit, denk nicht dran, was muss ich noch erledigen oder was war heute in der Arbeit. Und das ist eigentlich Achtsamkeit, also man ist ganz konzentriert in einem Moment, in dem, was man tut, was man erlebt. Und das ist was, dafür zahlen Menschen ganz viel Geld für irgendwelche Seminare und Gärtner haben das zum Beispiel oft kostenlos im eigenen Garten.
Das ist wunderschön. Ich finde das auch, dieses, naja, wie nennt man es, händische Arbeiten oder einfach wirklich so, wenn man den ganzen Tag am Computer gesessen hat, wie viele Menschen ja zum Beispiel, dass es dann irgendwann plötzlich so ein, sich Versinken in der Aktion ist oder passiert. Ne? Mein Nachbar sagt das immer, der sagt, Pflanzen gießen ist für ihn Meditation.
Ja, und das ist wirklich meditativ, weil das Gehirn eigentlich leergespült wird mit all diesen Informationen. Was muss ich noch erledigen? Welche Einkäufe habe ich? All das, was uns eigentlich täglich antreibt und was uns nicht im Hier und Jetzt sein lässt, das verschwindet. Und das ist wirklich Meditation. Ja, man ist im Moment.
Richtig gut. Also finde ich einen wunderschönen Blickwinkel, weil einem das ja auch dieses, manchmal hat man ja auch dieses, ach, jetzt muss ich noch Gartenarbeit machen. Und es gibt einem ja einen ganz anderen Blickwinkel, ne? Wenn man sich da so reinfallen lässt, dann wird es plötzlich so was Schönes. Dein Blog zeigt, dass man dafür auch gar nicht unbedingt wahnsinnig viel Platz haben muss. Du schaffst es auf vergleichsweise kleiner Fläche in Laubheim, ganz viel umzusetzen. Was war dein Ausgangspunkt? Wie sah dein Garten aus, als du angefangen hast, den zu gestalten?
Also wir haben ein Haus aus den 50er Jahren, ein altes Haus, das stammt aus der Schwiegerfamilie, da lebte die Oma drin. Und wie das natürlich so ist, wenn ein alter Mensch in einem Haus lebt mit Garten, dann sind die Gärten oft sehr zurückgebaut und relativ einfach gestaltet. Das war früher sicherlich ganz anders. Es gab viel Rasen, es gab eine Thuja, ein Gemüsebeet, das nicht mehr genutzt wurde und also wenig Staudenbeete, genau. Also hauptsächlich im Grunde genommen Rasen. Und das ist ja oft so, dass man in Deutschland und Österreich solche Gärten hat, in denen Hauptbestandteil einfach der Rasen ist oder wo vielleicht noch eine Hecke drumherum ist. Mhm. Also ich würde jetzt mal sagen, so ein ganz stinknormaler Hausgarten, in dem nicht so wahnsinnig viel passiert. Ja, und dann gab es halt noch, wie man das früher so gemacht hat, Betonwege oder Betonmauern. Das war einfach ein günstiges Material, das man damals genutzt hat. Und es war alles halt nicht so wirklich schön oder so, wie ich mir einen Garten vorstelle.
Genau, und dann hast du den gesehen und hast gedacht, na gut, jetzt mal los. Da kann ich mich ja richtig ausleben. Oder wie kam es dann?
Ja, also ich habe schon, als wir das Haus innen umgebaut haben, habe ich in den Pausen eigentlich im Garten weitergemacht und habe dann die Beete wieder schön gemacht, Rasenflächen abgegraben und neue Beete entstehen lassen. Ich habe den Gemüsegarten wieder reaktiviert. Also ich habe eben mit den Mitteln, die da waren, angefangen, mal diesen Garten wieder schöner zu machen. Und nach ein paar Jahren haben wir dann tatsächlich auch nochmal die Außenfassade des Hauses gemacht. Und dann war der Startschuss, den Garten nochmal komplett neu zu gestalten und von Grund auf auch nochmal neu zu planen.
Und da tauchen wir jetzt mal so richtig rein. Du hast deinen Garten in mehrere Gartenräume unterteilt. In Rosengarten, Schattengarten, Double Border, da musst du mir noch genau erklären, was dahinter steckt. Einen weißen Garten und noch viel mehr. Wie kommt man auf so eine Idee und wie plant man das denn auf kleiner Fläche?
Na, die Idee, die habe ich aus England mitgebracht. Also ich liebe die britischen Gärten. Und in die britischen Gärten, da gibt es welche, die sind nach der Arts and Crafts Bewegung gestaltet. Und die entstand in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und es war so eine Art Reformbewegung, die sich so ein bisschen gegen die Industrialisierung richtete. Und da wollte man eben wieder das Kunstgewerbe, die Architektur, man wollte das wieder aus einer Hand erschaffen und auch wieder attraktiver machen. Also Industrialisierung bedeutete ja, 5 Leute stellen ein Werkstück her und jeder macht einen Handgriff und man wollte da wieder ganzheitlich arbeiten. Und da das natürlich auch in der Architektur eine Rolle gespielt hat und bis in die Teller und Besteckmöbel. Also es sollte alles so ein bisschen aus einem Guss sein, war da der Garten natürlich auch Thema. Und da entstand dann auch die Idee, den Garten in verschiedene Gartenräume zu transformieren und den Garten eben ähnlich wie Räume im Haus zu nutzen.
Okay.
Und das habe ich auch in meinem Garten gemacht und das entsprechend umgesetzt.
Wie hast du da angefangen und wo hast du weitergemacht? Und führ uns doch mal so ein bisschen durch.
Also in meinem Garten gibt es 10 Gartenräume. Mhm. Und ich greife vielleicht einfach mal ein paar als Beispiel raus. Er ist übrigens nur 350 Quadratmeter groß. Vielleicht so viel auch nochmal dazu. Also man sieht, man kann selbst in Kleingarten ganz viel Gartenräume schaffen. Und wir haben zum Beispiel einen Gartenraum, das ist vielleicht profan, die Terrasse, sage ich jetzt mal. Das ist der Essplatz, also wie ein Esszimmer im Haus. Ja, da steht der Tisch, das sind die Stühle. Dann haben wir einen Gartenraum, das ist der Senkgarten. Ein Senkgarten ist ein Gartenraum, der liegt tiefer als die anderen Gartenräume. Das hat den Vorteil, dass es im Frühjahr, also dass da so ein Kleinklima bildet. Im Frühjahr ist es dann oft ja schon angenehmer, ein Ticken wärmer als im restlichen Garten. Und im Sommer, weil wir da auch Dachplatanen gepflanzt haben, ist es oft kühler als im restlichen Garten. Und das ist so unser Wohnzimmer. Und da stehen die Liegestühle und den Garten, den habe ich auch so gestaltet, auch mit Farben. Da werden wir sicherlich auch nachher nochmal drauf zurückkommen, dass er eher entspannend wirkt. Also unser Gartenwohnzimmer ist der Senkgarten. Und dann gibt es zum Beispiel noch das Entree, das ist unser Empfangszimmer. Das ist der Gartenraum, der vor der Haustür ist und der ist eigentlich nur ein gepflasterter Platz und eine Treppe. Der ist umsäumt teilweise von einer Eibenhecke. Und da steht immer was zum Sitzen, denn dann kann man mal mit den Nachbarn plaudern. Also sowas Soziales eben auch. Und da steht auch unser Topfgarten, weil man dann auch die Möglichkeit hat, diesen Gartenraum immer wieder zu verändern. Und wenn man zum Beispiel mal eine Feier hat oder ein Fest, könnte man hier zum Beispiel Stehtische aufbauen und so einen kleinen Sektempfang da machen. Also das ist ein sehr sozialer Raum, unser Empfangszimmer.
Total schön. Ich finde das ja richtig toll, dass du das quasi so wirklich intellektuell angegangen bist, aber dann auch trotzdem mit ganz viel Gefühl. So, was für Orte will ich für mich schaffen? Wo kann ich mich wie wohlfühlen und was für Momente kann ich da verbringen? Ist das so dein Ansatz gewesen, zu sagen, ja alles klar, ich gehe mal von meinem Leben aus, wie ich das gerne gestalten und genießen möchte und so baue ich auch meinen Garten auf?
Ja. Absolut. Also jeder Gartenraum hat ja einen anderen Zweck. Und natürlich habe ich mir vorher überlegt, was will ich denn alles im Garten haben? Was brauche ich für Plätze, für Bereiche, um mich da auch gut wohlzufühlen? Was muss mir mein Garten bieten? Und so bin ich da auf jeden Fall auch rangegangen. Ja, ich habe auch einen Plan letztlich gezeichnet, umgesetzt. Mauern, Wege, das hat dann ein Gartenbauer, weil das war sehr, sehr viel Arbeit. Ich glaube, da hätte ich vielleicht Jahre dazu gebraucht, weil mir natürlich auch die Maschinen fehlen, mit denen man dann auch das Gelände einfach nochmal ein bisschen verändern kann.
Ja. Genau. Okay, aber du hast schon gesagt, alles gleich, mal mir das jetzt auf, so soll es irgendwann aussehen. Und den Plan versuche ich dann zu verfolgen und mir dabei helfen zu lassen, da wo es nötig ist. Und dann gibt es natürlich auch ganz viele Räume mit Pflanzen. Rosen sind zum Beispiel ein großes Thema bei dir. Welche Rosen empfiehlst du denn für Gärten, die noch keine, sagen wir mal, Rosenerfahrung haben? Gibt es Sorten, die wirklich jeder hinbekommt?
Ich würde jetzt ganz frech sagen, alle. Rosen sind eigentlich total unkompliziert und die verzeihen einem unglaublich viel. Und Rosen sind auch die idealen Klimapflanzen. Also wenn wir jetzt so eine Hitzewelle haben, wie im Moment gerade, wir streben ja die 40 Grad an, dann sind Rosen wirklich ideal, weil die überstehen solche Hitzewellen problemlos. Die haben Pfahlwurzeln, das heißt, die holen sich das Wasser aus tieferen Regionen. Und das Einzige, worauf man dann achten müsste, wenn man die Hitze im Blick hat, ist, dass man dann Rosen verwendet, die nicht so dunkle Farben haben. Weil die absorbieren natürlich ganz viel Sonnenlicht und die brutzeln dann sozusagen in der Sonne und das sieht dann nicht so schön aus. Und die halten aber auch lange Regenphasen gut aus. Also die Wurzeln der Rosen, die faulen nicht so schnell. Und deswegen auch mit diesen Unterschieden, die wir ja oft haben, große Hitze, lange Regenphasen, kommt die Rose super aus. Bei Regen muss man allerdings darauf achten, dass man Rosen aussucht, die vielleicht nicht so rundliche Pompon-artige Blüten haben, weil die schließen das Wasser dann eher ein in ihre Blüten und dann fault die Blüte weg. Das ist dann auch nicht so schön. Aber auch für diese Regenphasen machen Rosen Sinn. Und das Tolle ist, egal welche Art von Gärtner ich bin, also wenn ich jetzt einen Naturgärtner bin, es gibt unglaublich viele biologische Rosen, also Wildrosensorten. Und das sind nicht nur die, die wir manchmal so vom Feld kennen, die 3 Meter hoch und 3 Meter breit werden, sondern da gibt es auch wirklich welche, die wären 1,50 Meter hoch und sind super für den Garten geeignet und haben dann den Effekt, dass sie ganz viele Insekten auch anziehen, auch spezialisierte Insekten. Das ist ja heutzutage auch ganz wichtig, dass wir die unterstützen. Und hat der Biogärtner sozusagen eine große Auswahl. Oder Gemüse- und Obstgärtner. Rosen haben Hagebutten.
Und ja, okay.
Die
ja.
Hagebutten, da kann man wunderbar Marmelade draus machen oder die sonst mit in Speisen verwenden. Oder es gibt Rosen, vor allem die Damaszenerrosen, die haben ganz viele Duftöle in ihren Blüten. Und daraus kann man wunderbaren Rosensirup machen. Und selbst wenn man mit Rosen gestalten möchte, Rosen gibt es von groß bis klein, mit großen Blüten, mit kleinen Blüten, verschiedenste Farben, bis auf blau natürlich. Und als Gestalter hat man auch wirklich wahnsinnig viel von den Rosen.
Okay, ja. Dazu habe ich mindestens 3 Fragen. Die erste, Rosensirup, hast du sowas schon mal probiert oder gemacht?
Ich habe das schon mal gemacht, ist schon länger her. Und dafür ist natürlich jetzt nicht jede Rose geeignet. Wie gesagt, Damaszenerosen sind da gar nicht so schlecht. Und ich habe eine Rose bei mir im Garten, das ist die Rose de Resch, und die hat auch unglaubliche Öle, und mit der kann man auch einen Rosensirup machen. Ja, dann legt man die Rose in Wasser ein, in Zuckerwasser ein, und kocht es dann auch nochmal auf. Also es braucht ein paar Tage, bis es einzieht, dann kocht man es nochmal auf und füllt es ab und dann hält es ein paar Tage im Kühlschrank.
Wow.
Also macht unglaublich Sinn, auch Rosen kulinarisch zu verwenden. Und auch zur Dekoration sind Rosen ganz toll. Also wenn man einen schönen Erdbeerkuchen jetzt hat, ja, Erdbeeren gibt es ja gerade überall. Und dann streut man so ein paar rosafarbene Rosenblätter drüber, dann sieht es wunderschön aus.
Ja, klingt wirklich fantastisch. Du machst richtig Lust auf Rosen. Meine zweite Frage dazu bezieht sich so ein bisschen auf die 3 Meter hohe, 3 Meter breite Riesenrose. Weil das Bild haben ja viele so vor sich. Ne? Ja, eine Rose pflanzen wäre schon schön, aber dann habe ich da hinterher einen monströsen Busch, die wächst überall hin und rankt über die Wege und alle Wände entlang. Kann ich das irgendwie einzäumen, beziehungsweise welche Rose würdest du denn empfehlen, wenn es nicht so riesig werden soll?
Also ich habe ganz viele Strauchrosen, und Strauchrosen werden in der Regel nicht so hoch. Ne? Die werden einfach sehr buschig. Die sind mal, ich sag mal jetzt mal, von 80 Zentimeter bis 1,50 vielleicht, und in der Breite vielleicht 1 bis 1,50 Meter. Und also ich glaube, für die hat man überall im Garten Platz, und die können sowohl solitär irgendwo stehen, wenn man eine nimmt, die ein bisschen größer wird, oder die fügen sich auch wunderbar in die Beete ein. Und es gibt auch nochmal einen kleinen Trick, also wenn man die auch optisch ein bisschen üppiger und schöner aussehen lassen möchte, dann pflanzt man 3 Rosen nebeneinander, und dann sieht es nachher aus wie ein ganz üppiger Rosenstrauch.
Oh wow, das klingt super. Wie eng pflanzt du die denn?
Also ich denke, man sollte schon so 50 Zentimeter Abstand lassen. Darf auch mal ein bisschen näher sein. Ich glaube, wichtig ist, dass man die zusammenpflanzt. Hinterher wird es dann immer ein bisschen schwierig, weil der Boden ja rosenmüde wird. Wobei, da gibt es auch Abhilfe. Da kann man dann einen Coriza-Pilz mit in den Boden oder an die Wurzeln einbringen. Und dann freuen sich die neu gepflanzten Rosen dann auch. Dann haben die keinen so einen Nachteil durch diesen rosenmüden Boden sozusagen und werden dann wieder besser versorgt. Aber da sind eben die Rosendieben, ja. Also jemand Neues hinzu, das finden sie nicht so toll.
Und da sind wir auch schon bei meiner dritten Frage. Die Rosen sind Dieben. Die können ja auch zickig sein, beziehungsweise auch schnell mal sich irgendeine Krankheit einfangen. Oder ist das gar nicht so deine Wahrnehmung oder deine Erfahrung? Also ich denke da irgendwie an, weiß nicht, Mehltau oder was auch immer.
Also Rosen sind meist schon auch ein Stück weit pilzanfällig. Und zum Herbst hin lässt sich das oft nicht vermeiden, dass dann auch mal ein Pilz an der Rose ist oder an den Rosenblättern. Mhm. Aber bei mir ist es in der Regel so, dass die gut über den Sommer kommen, dass die weniger Erkrankungen haben, weil ich einfach auch schon von vornherein schaue, dass ich Rosen verwende, die recht gesund sind. Mhm. Und wenn man sich Rosen kauft, dann kann man sich da auch nochmal informieren. Also ich meine, heute gibt es die Möglichkeit, übers Internet zu schauen. Es gibt ganz viele Rosenanbieter, die ihre Rosen übers Internet anbieten. Da kann man immer gut nachlesen, welche Sorten auch sehr gesund sind. Oder man schaut, dass man eben so Qualitätssiegel dann auch nimmt. Also wir in Deutschland haben ja das ADR-Siegel zum Beispiel. Das ist die Allgemeine Deutsche Rosenprüfung. Und da werden die Rosen in ganz Deutschland angepflanzt und werden überhaupt nicht verwöhnt. Und die Rosen, die dann eben am Ende vom Jahr oder nach mehreren Jahren am Ende vom Jahr immer wieder super aussehen, die bekommen dann dieses Siegel. Genau. Und wenn man darauf achtet, dann holt man sich schon von vornherein Rosen in den Garten, um die man sich eigentlich gar nicht so kümmern muss.
Macht man wenig falsch mit. Okay, das klingt gut. Du hattest Mykorrhiza erwähnt und ich habe gerade gelernt, dass wenn ein Pilz schon an einer Pflanze dran ist, dann siedelt sich nicht so schnell eine zweite an. Die halten so ein bisschen Abstand voneinander.
Ah, okay, das weiß ich jetzt nicht. Das kann durchaus sein. Aber der Mykorrhiza-Pilz ist ja eigentlich ein Pilz, der eine Symbiose mit den Pflanzen eingeht. Also nicht nur mit den Rosen, sondern auch mit anderen Pflanzen im Garten. Das heißt, der versorgt die Pflanze gut mit Nährstoffen und bekommt dann von der Pflanze auch Zucker, den der Pilz dann zum Leben braucht. Und so erhalten die beiden sich einfach auch gut. Und Mehltau ist natürlich was, was eher der Pflanze schadet. Und der Mykorrhiza-Pilz ist natürlich ein hilfreicher Pilz. Und deswegen auch sinnvoll, den immer wieder auch mit in den Boden zu bringen.
Ein super Pilz. Und Rosen finde ich, um es dann jetzt nochmal wieder zurückzubringen auf die Psychologie, gerade durch diesen Duft, den sie manchmal versprühen, einfach laden einen auch dazu ein, sich so wegzuträumen oder so. Ne? Das kennt man ja vielleicht auch selber, wenn man irgendwo dran riecht und es duftet so schön, dann macht man häufig die Augen zu und ist in so einer ganz anderen Welt plötzlich.
Ja, und Duft ist auch ein ganz besonderer Sinn, weil der direkt in die entsprechenden Gehirnareale mit den Erinnerungen geht. Und das ist bei den anderen Sinnen nämlich nicht so. Wahrscheinlich deshalb, weil es auch ein sehr alter Sinn ist und weil es früher sehr viel Sinn gemacht hat, dass wenn wir irgendein Tier riechen, das für uns gefährlich werden könnte, dass wir dann entsprechende Maßnahmen ergreifen und gleich wissen, das ist jetzt der Säbelzahntiger. Aber das Spannende ist, dass uns ein Garten auch Dufterinnerungen bereithält. Also ich hatte mal eine Aktion auf Instagram, da hatte ich nach Dufterinnerungen gefragt. Mhm. Und ganz viele Leute haben so Dufterinnerungen aus der Vergangenheit, die sie zum Beispiel an Oma oder Mama erinnern. Oh. Oft sind es Rosen oder Flieder zum Beispiel. Äpfel ist auch so ein Thema. Und wenn man die dann riecht, dann ist sofort die Erinnerung an den Mensch da. Das heißt, da sieht man den Mensch im Garten sitzen oder in der Situation sitzen. Das wird dann alles wachgerufen mit diesem einen Duft. Und bei den anderen Sinnen ist es so, da wird vorher geguckt, ist es sinnvoll für uns jetzt, dass wir die Erinnerung wachrufen. Also da sortiert das Gehirn quasi vor. Aber bei den Düften geht es sofort. Und deswegen haben wir auch sofort diese Erinnerung, die wir im Garten haben.
Wunderschön.
Ja, und so kann man den Garten nach positiven Erinnerungen gestalten, indem man eben Pflanzen setzt, die einen an besondere Menschen oder an besondere Situationen erinnern.
Gehst du auch manchmal durch Gärtnereien zum Beispiel und machst die Augen zu und riechst dich da einfach nur durch? Oder ist es zumindest wahrscheinlich ein großer Bestandteil deines Auswahlprozesses, oder?
Ja, also vor allem bei Rosen mache ich das, weil ich liebe die Düfte der Rosen und die sind alle so unterschiedlich. Und da ist mir der Duft auch sehr, sehr wichtig. Und natürlich rieche ich mich auch oft durch, ja. Auch durch den eigenen Garten rieche ich mich. Also jetzt in der Rosenzeit natürlich durch den Rosengarten und am liebsten jeden Tag. Aber auch Kräuter duften ja wunderbar. Und wenn man dann in der Hand mal über so einen Lavendel fährt und dann mit an der Hand riecht, dann hat man diesen wunderbaren Lavendelduft. Also riechen ist einfach wunderbar.
Das stimmt. Okay, ja, dann lass uns mal weitergehen durch deinen Garten. Du arbeitest auch viel mit Stauden. Wie baut man so ein Staudenbeet auf, was nicht nur einen Monat blüht, sondern vielleicht einen das ganze Jahr begleitet und was zu bieten hat?
Also mittlerweile mache ich das, ich gucke da hin und habe eine Idee und pflanze und mache dann. Aber als ich angefangen habe, Staudenbeet zu gestalten, habe ich mir das vorher auch aufgemalt. Und ich glaube, das macht auch wirklich Sinn für jemanden, der sich noch nicht so gut auskennt oder das erste Mal macht. Ich habe das Beet zum Beispiel maßstabsgetreu aufgemalt. Stellen wir uns mal vor, wir stehen auf einem Beet, das ist 3 Meter tief und 6 Meter breit. Und dann spielt erstmal die Höhenstaffelung eine wichtige Rolle, dass eben, wenn ich da davor stehe und ich das Beet angucke, die hohen Stauden natürlich hinten sind und die kleinen vorne. Und in der Regel teile ich mir das dann ein in 3 Bereiche, hinten, Mitte und vorne. Und habe dann da unterschiedliche Pflanzen, es müssen ja nicht immer nur Stauden sein, in unterschiedlichen Höhen. Vorne vielleicht von 40 bis 80 Zentimeter, dann vielleicht 80 bis 120 Zentimeter und dann 120 bis 180 Zentimeter. Also irgendwie so überlege ich mir das ein bisschen. Und dann schaue ich in jedem Bereich, dass ich, sagen wir mal vereinfacht, was habe, was im Frühjahr blüht, was im Sommer blüht und was im Herbst blüht. Also 3 Bereiche. Im Winter, den kann man manchmal vernachlässigen, vor allem für Anfänger, weil da blüht nicht so wahnsinnig viel. Das ist auch nicht so leicht, was Winterblühendes immer zu haben. Und vor allem kann man im Winter die Stauden stehen lassen, also die Staudenskelette. Und wenn die dann überhaucht sind von Eiskristallen, dann sieht das wunderschön aus und so hat man auch im Winter Struktur.
Da sind wir von der Nase zum Auge gekommen, sozusagen.
Genau.
Ja, schön.
Ja, und wenn ich dann eben sage, ich nehme jetzt mal einen Bereich raus, der hintere Bereich mit den hohen Pflanzen, dann sollte da in jeder Jahreszeit etwas blühen. Dann zeichne ich mir da eben die Bereiche ein und das mache ich so, ich habe 3 Jahreszeiten und für jede will ich mindestens 3 Pflanzbereiche haben. Das heißt 3 mal 3, ich zeichne mir 9 Kreise in den hinteren Bereich. Und dann gehe ich auf die Suche nach Pflanzen dafür. Und das mache ich oft übers Internet, weil viele Staudengärtnereien haben super Suchmaschinen. Und es gibt auch von professionellen Anbietern Suchmaschinen nach Stauden oder Pflanzen für Beetplaner. Die kosten natürlich auch was, kann man auch abonnieren. Und dann gebe ich eben ein, wie hoch sollen die sein, wann soll die blühen, welche Farbe sollen die haben. Und wie ist auch die Bodenbeschaffenheit, Licht und Feuchtigkeit? Ja, und dann habe ich nachher eine Auswahl an passenden Pflanzen und kann dann ganz nach Lust und Laune entscheiden. Und so mache ich das für alle 3 Bereiche durch und dann kann gepflanzt werden.
Das heißt, man muss sich schon so ein bisschen auseinandersetzen damit, aber dafür hat man dann hinterher auch wirklich das ganze Jahr was davon. Du pflanzt Stauden relativ eng, habe ich gesehen, um Unkraut zu minimieren und den Boden zu schützen. Wie kam dir der Ansatz überhaupt irgendwie in die Gedanken und was hat sich dabei bewährt?
Also das habe ich letztlich auch aus England mitgebracht und auch gerade aus diesen Arts and Crafts Gärten, weil die Pflanzen auch sehr eng, die versuchen, dass die Gärten möglichst natürlich aussehen. Die entstanden ja so zum Ende der viktorianischen Zeit, wo man ja so diese Einjährigen ganz penibel nach irgendwelchen Mustern gepflanzt hat. Und das wollte man dann eben nicht mehr haben. Und dann hat man sich entschieden, eben eher etwas wildere, natürlich aussehendere Beete zu gestalten.
Zu gestalten, ja.
Genau. Und wenn die sehr nah gepflanzt sind, dann ist das eigentlich auch genau das, was auch in der Natur passiert, weil in der Natur gibt es keine offenen Flächen.
Mhm, ja. Das stimmt, es wächst also, eigentlich alles zu, ja.
Ja, und daran haben die sich orientiert und das hat dann eben auch den Vorteil, dass kein Unkraut wachsen kann, weil der Boden ist beschattet, das Unkraut bekommt kein Licht und das hat den Vorteil, dass das Wasser auch besser im Boden bleibt, weil es kann weniger verdunsten.
Okay, ja klar, es schützt natürlich den Boden dadurch auch. Wie weit bzw. nah pflanzt du denn Stauden aneinander, um mal so ein Maß zu haben vielleicht?
Also das ist sehr unterschiedlich, je nach Staude. Auch da kann man sich gut nochmal informieren im Internet. Da gibt es immer eine Angabe, auf wie viel Quadratmeter braucht es, wie viel Pflanzen dieser einen Pflanze, damit der schön dicht bewachsen ist. Und danach kann man sich ein bisschen orientieren. Und ich mache das dann manchmal einen Ticken mehr, sage ich jetzt mal, weil ich es sehr schnell eigentlich auch zuhaben möchte. Und weil ich keine Lust habe, Unkraut zu jäten, und ich muss auch wirklich nicht wirklich Unkraut jäten. Mal im Frühjahr vielleicht, wenn noch nicht alles so gut bewachsen ist, so im März, April einmal durchgehend. Aber da wächst in der Regel schon relativ wenig Unkraut und dann habe ich fürs restliche Jahr wirklich Ruhe. Genau. Hat aber auch Nachteile. Also wenn ich jetzt einjährige Samen da dazwischen haben oder einjährige Pflanzen dazwischen haben möchte und da Samen auswerfe, die gehen natürlich nicht auf. Also dafür müsste ich Platz lassen dann.
Okay, die können sich halt dann nicht mehr durchsetzen. Ja. Aber grundsätzlich würdest du sagen, kommen die sich nicht ins Gehege. Ist wie bei den Rosen, wenn man sie mehr oder weniger gleichzeitig pflanzt, dann finden die schon ihren Weg.
Na, die können sich schon ins Gehege kommen und das ist vielleicht okay. Der zweite Nachteil.
Ja.
Ich mag jetzt allerdings nicht so gern Unkraut jäten. Ich mag aber lieber an meinen Pflanzen herumzuschnibbeln, sage ich jetzt mal. Und dann muss man vielleicht auch mal mit der Schere ran und eine Pflanze, die jetzt vielleicht ein bisschen zu üppig wächst, die auch ein bisschen im Zaum halten. Aber das, wie gesagt, das ist was mache ich gerne. Und da habe ich dann auch nicht eine bestimmte Zeit oder muss das genau dann und dann machen, sondern das kann ich machen, wie ich Zeit habe.
Okay, und da sind wir wieder bei dem Meditativen. Du setzt dich da dann mit den Pflanzen auseinander und verbringst Zeit damit, da mit den Händen zu arbeiten und kannst dich eigentlich ganz wohl dabei fühlen. Es ist dann nicht so eine nervige Arbeit.
Genau.
Ja, klingt super. Stichwort Schattengärten. Davon hast du auch ein Bereich deines Gartens ist auch ein Schattengarten. Die gelten oft als schwierig und du hast selber einen angelegt. Welche Pflanzen machen denn da wirklich Freude und welche sollte man eher vermeiden, damit es nicht zu nervig oder anstrengend wird?
Ja, also die Idee ist ja, dass Schattengärten schwierig sind. Die ist irgendwie weit verbreitet, aber eigentlich sind die genauso leicht oder schwer zu bepflanzen wie auch Sonnenbeete. Generell muss man am Anfang immer schauen, dass ich halt die richtigen Pflanzen für diesen Bereich habe. Egal, ob ich jetzt ein Sonnenbeet gestalte oder ein Schattenbeet. Das heißt, ich muss schauen, was habe ich für einen Schatten? Also es gibt ja Halbschatten, es gibt Vollschatten, um das vielleicht nochmal, ja,
zu differenzieren so?
Zu differenzieren, ja. Genau. Und es gibt noch weitere Differenzierungen, also um es vielleicht einfacher zu halten. Und dann gibt es natürlich den trockenen oder den feuchten Schatten. Was man oft hat, ist ein trockener Schatten, vor allem wenn da Bäume sind und oft beschatten ja Bäume. Und das ist in der Tat ein bisschen schwieriger, weil es dafür nicht die Masse an Pflanzen gibt, wie jetzt zum Beispiel in einem Sonnenbeet oder in einem Halbschattenbeet oder in einem feuchten Schatten. Aber auch da gibt es Pflanzen, also zum Beispiel Acanthus gibt es bestimmte Sorten, die da gut wachsen. Das ist eine tolle Strukturpflanze, also die wird auch sehr hoch, die wird 1,80 Meter hoch. Dann gibt es manchmal ein paar Säcken, die das sehr gut vertragen. Manche Sorten der Elfenblume oder des Storchschnabels, die das sehr gut vertragen. Und so muss man einfach schon beim Pflanzenkauf darauf achten, habe ich jetzt einen trockenen oder einen feuchten Schatten. Und auch einen Schatten, den kann man auch naturnah gestalten. Also ich habe bei mir zum Beispiel den Waldgeißbart. Das ist auch eine tolle Strukturpflanze, der wird 1,80 Meter bis 2 Meter hoch. Und der blüht im Moment und da habe ich eine Unmenge an Käfern, Bienen, Schmetterlingen, also da ist unglaublich viel dran. Und der ist jetzt aber allerdings eher etwas für den feuchteren Schatten, also hält es bei mir schon auch im trockenen Bereich aus, aber ja, da gibt es eigentlich ganz viele schöne Pflanzen, die man auch in den Schattenbereich pflanzen kann. Dann auch so bekannte wie die Hostafunkien oder die Purpurglöckchen, Farne. Ja, also die kann man in den feuchten Schatten zum Beispiel setzen.
Okay, gibt es denn eine Pflanze, mit der du immer wieder Schwierigkeiten hattest, egal in welchem Gartenteil oder sowas, wo du sagst, oh mein Gott, die fasse ich einfach gar nicht mehr an, das ist mir viel zu anstrengend?
Es gibt gerade eine Pflanze, die ich sehr, sehr liebe. Und die aber aufgrund des Klimawandels jetzt irgendwann aus meinem Garten verschwindet. Ganz sicher, da hängt auch alles im Moment draußen. Die müsste ich täglich gießen und wirklich sehr gut gießen. Und das ist die Astrantie. Und ich erhalte mir in einem Teil des Gartens noch zwei Pflanzen. Da ist auch die Gießkanne und die Wasserstelle auch in der Nähe und da erhalte ich sie mir. Aber die ist auch im Schattengarten und die war da eigentlich eine der Hauptpflanzen und die verschwindet jetzt. Und nicht, weil ich die nicht handeln könnte, sondern einfach, weil sich die Klimabedingungen ändern und das einfach nicht mehr funktioniert.
Das finde ich ja so interessant, dass Menschen, die einen Garten haben oder mit Pflanzen arbeiten, das einfach auch gar nicht in Frage stellen. Es ist offensichtlich, dass es sich verändert gerade, ne? Also ja. In den letzten, weiß ich nicht, lass es 10 Jahren sein oder so.
Ja.
Würdest du auch das ungefähr so in diesem Zeitrahmen einordnen?
Ja, und man muss jetzt schon sagen, ich glaube, so die letzten 6, 7 Jahre finde ich schon auch extremer. Ja.
Ja, ja.
Und da merke ich, ich muss meinen Garten anders aufstellen. Und ich mache das auch seit dieser Zeit, dass ich auch anders bepflanze und vor allem auch schaue, dass ich Pflanzen habe, die größere Hitzewellen auch gut vertragen und trotzdem auch mit dem vielen Regen, der dann immer mal wieder dazwischen ist, auch gut auskommen.
Ja, ja. Ja, ist eine Herausforderung. Aber geht natürlich auch. Lass uns über Farben sprechen, weil wir waren ja eben schon beim Ansatz von den Augen, die auch viel genießen können in so einem Garten. Farben und Farbkonzepte spielen bei dir eine große Rolle. Du hast sogar eine Aktion Gelb im Garten auf Instagram gestartet. Wie gehst du da vor beim Entwickeln von so einer Farbpalette für dein Beet?
Also ich habe im Prinzip 2 Ansätze. Man kann es rein optisch machen oder psychologisch.
Spannend.
Ja. Ja. Und rein optisch, da nutze ich einen Farbkreis, weil ich glaube, der hilft immer ganz gut, ein bisschen zu sortieren, welche Farben passen gut zusammen. Und gut zusammen passen oft Farben, die sich im Farbkreis gegenüberstehen, wie jetzt zum Beispiel Blau und Orange. Die bringen sich gegenseitig wunderbar zum Leuchten. Oder dass man sagt, man nimmt Farben aus den warmen Farben, also aus der einen Hälfte des Farbkreises und kombiniert nur warme Farben. Also es sieht oft auch gut aus, wenn man Orange, Pink, Rot, also so Knaller auch miteinander kombiniert. Oder eher Farben aus dem kalten Spektrum, vielleicht eher so Blau, Gelb und viel Grün vielleicht auch dazwischen.
Das ja, die sich dann so gegenseitig dann ergänzen.
Ja,
ja. Ja. Ich habe mal mit einem Maler gesprochen, weil ich immer der Meinung war, dass Rosa und Rot doch eigentlich gar nicht so gut zusammenpassen. Und hat er gesagt, ja, aber es gibt doch Rosa, es heißt doch Rosa-Rot.
Ja.
Und dann dachte ich so, ja, stimmt, warte mal. Und es passt tatsächlich fantastisch zusammen, es sieht wunderschön zusammen aus.
Ja, es ist letztlich auch Geschmackssache, muss man ja sagen. Ne? Was
das
gefällt
stimmt.
einem,
ja.
was findet man gut? Und da kommen wir vielleicht auch nochmal zum zweiten Teil, also das psychologische Gestalten.
Mhm.
Und das kann man vielleicht ganz gut erklären in den Farben Blau und Gelb.
Ja.
Weil Blau wird von vielen Menschen oft als sehr entspannend wahrgenommen.
Okay.
Und ich habe zum Beispiel bei mir im Senkgarten, du erinnerst dich, das ist so das Wohnzimmer des Gartens.
Ja.
Da sind die Liegestühle, da entspanne ich mich, da habe ich ganz viel Blumen oder Blüten, die blau sind. Und das hat den Grund, Blau regt zum Beispiel die wenigsten Nervenzellen im Auge an. Also das heißt, da passiert gar nicht so wahnsinnig viel im Auge, wie zum Beispiel bei der Farbe Gelb. Die regt die meisten Nervenzellen im Auge an. Und Gelb ist ja auch eine Signalfarbe. Da gibt es ja die Gefahrensymbole, zum Beispiel bei Chemikalien. Die sind ja alle in Gelb gehalten. Also Gelb ist eine Farbe, die sticht sofort ins Auge. Deswegen wird die auch oft nicht so gern im Garten verwendet, weil man vielleicht eher so entspannende Farben haben möchte. Und deswegen auch die Aktion Gelb im Garten. Weil man mit Gelb natürlich auch was erreichen kann im Garten. Und ich habe das Double Border, wo du vorher schon gesagt hast, was ist das überhaupt? Das ist ein Doppelbeet. Das heißt, es ist ein Beet, das getrennt ist durch einen Weg. Und das ist wie so ein Flur, ein Durchgangszimmer bei uns im Garten. Durchgangszimmer brauche ich keine Entspannung, da brauche ich Aktivität, weil da soll ich ja durchlaufen.
Durchgehen, ja.
Ja, also gibt es da gelbe Blüten in Double Border. Genau.
Das
oder zum
ja
Beispiel, wenn ich morgens aus dem Haus gehe oder abends nach Hause komme im Vorgarten, die Farbe Gelb, die belebt und aktiviert einfach auch wieder. Und das hängt aber jetzt nicht nur mit den Nervenzellen im Auge zusammen, sondern das hängt auch damit zusammen, wie wir die Farben erleben. Also Blau zum Beispiel erleben wir im Meer oder am Meer zum Beispiel. Und wenn wir aufs Meer schauen, was passiert da? So gut wie nichts. Ja, genau. Da ist vielleicht in der Ferne mal ein Schiff. Vielleicht sieht man mal einen Kopf aus dem Wasser von jemandem, der schwimmt oder eine Möwe. Aber da ist eigentlich nichts. Das heißt, das Gehirn hat bei der Farbe Blau im Prinzip gar nicht so viel zu tun. Deswegen entspannen wir da. Und deswegen verbinden wir mit der Farbe Blau auch oft Entspannung.
Erholung.
Genau.
Ja.
Genau.
Ja.
Und den Urlaub, der ja eh schon entspannend ist. Also all diese Erlebnisse verbinden wir mit dieser Farbe. Das wird bei uns im Gehirn entsprechend verknüpft. Und auch deswegen empfinden wir Blau als eher entspannende Farbe.
Das ist ja auch, also mir tut zum Beispiel im Winter auch blauer Himmel total gut.
Ja.
Wenn so die kalte Jahreszeit kommt und alles wird grau und dann gibt es mal so einen richtig strahlend klaren blauen Tag dazwischen. Das ist immer eine Wohltat zwischen dem ganzen Grau. Naja, ja, okay, ich träume mich davon gerade. Gibt es denn auch, also beziehungsweise das wäre so meine Anschlussfrage, eine Verbindung zwischen Lieblingsfarbe und der, oh Gott, jetzt geht's tief, der Psyche eines Menschen? Also wenn jemand, also ganz viele Menschen sagen, ja, Blau ist meine Lieblingsfarbe zum Beispiel. Ist das, weil wir uns nach Entspannung und Erholung sehnen, oder sind das die Menschen, die eher entspannt sind, während wenn Rot deine Lieblingsfarbe ist, dann bist du vielleicht eher energiegeladen oder so?
Das ist eine spannende Frage. Die kann ich dir auch nicht beantworten, aber ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass es so ist. Und ich mache ja auch einmal im Jahr immer eine psychologische Gartenführung im Landhaus Ettenbühl. Das ist ein riesengroßer englischer Garten. Und da habe ich die Leute in der Tat vorher gefragt, wie seid ihr denn im Garten? Seid ihr eher entspannt oder seid ihr eher aktiv? Und was möchtet ihr denn gerne heute mitnehmen? Wollt ihr mehr Entspannung mitnehmen oder mehr Aktivität mitnehmen? Und ich könnte mir vorstellen, so ein bisschen, was ich da so erlebt habe und was die Antworten waren, dass es vielleicht auch wirklich so ist, dass jemand, der sich zum Beispiel, der aktiver ist oder der sich auch nach Aktivität mehr sehnt, eben solche Farben in dem Garten setzt oder pflanzt oder auch durch Stühle, Tischdecken, Kissen, also alles, was man so im Garten hat, müssen ja nicht unbedingt nur Pflanzen sein, sich genau das dann auch in den Garten holt, ja. Also wäre mal spannend zu erforschen.
Ja, finde ich auch. Ganz interessant. Lass uns von da aus vielleicht direkt in dieses Psychologie-Thema nochmal reinmarschieren. Ich möchte gleich auch noch was über Floristik und Schnittblumen von dir wissen, aber vorher vielleicht dein Buch Blüh auf zum Beispiel. Es verbindet Gartenwissen mit Psychologie und Achtsamkeit. Was war denn da der Grundgedanke dahinter und wen sprichst du damit an?
Also der Grundgedanke war eigentlich, ein Buch zu machen, das mir entspricht, das mich widerspiegelt, weil das kann ich einfach am besten schreiben. Und ich bin einfach total interessiert in diesen psychologischen Themen, die man so im Garten erlebt. Also was bringt mir der Garten? Wie kann ich den Garten gestalten, dass er mir hilft, dass ich entweder entspanne oder aktiviert bin? Das sind immer so diese zwei Pole. Was passiert mit mir im Garten, dass ich mich da so wohlfühle? Und deswegen war es klar, ich will, wenn ich so ein Buch schreibe, dem natürlich auch noch mehr auf die Spur gehen. Also es war wie so eine kleine Forschungsreise eigentlich auch für mich.
Ja.
Und da ist im Prinzip alles drin, was ich im Garten auch mache. Also da ist mein Gärtnerwissen drin, da ist dann meine Kreativität mit drin. Du hast gerade schon angesprochen, auch so Floristik. Also komme durch den Garten auch zu ganz vielen anderen Themen und werde da auch sehr kreativ, nicht nur im Gestalten der Beete. Also auch das ist da mit drin und natürlich die psychologischen Aspekte. Und ich habe das nach Monaten aufgebaut. Zu jedem Monat findet man zu jedem dieser Aspekte auch etwas, das man mitnehmen kann.
Super spannend. Da hätte ich jetzt direkt die Anschlussfrage. Viele Menschen erleben Gärtnern ja so auch als Stressquelle. Es gibt so viele To-Dos, du wirst eigentlich nie so richtig fertig, ständig ist irgendwas, irgendwo brennt und du musst dich drum kümmern. Was ist dein persönlicher Tipp, um diesen Druck so ein bisschen loszulassen und den Garten wirklich zu genießen?
Also da gibt es unterschiedliche Tipps. Wenn ich das so höre, dann ist einer der Tipp, und das ist vielleicht eher die psychologische Herangehensweise, zu schauen, warum ist es denn bei mir so? Also wir haben oft innere Antreiber in uns, die haben uns unsere Eltern mitgegeben, die Gesellschaft hat die mitgegeben. Das könnte zum Beispiel sein, sei gefällig, sei schnell, sei perfekt. Ja, also Dinge, die uns antreiben, die einerseits ja ganz gut sind, weil dadurch erschaffen wir auch was, dadurch kommen wir in Bewegung. Aber wenn die zu stark sind, dann versetzen die uns in Stress und machen uns letztlich auch krank. Und da vielleicht auch erstmal schauen, was treibt mich denn an, um das auch erstmal zu ergründen und zu schauen, warum bin ich denn da so gestresst im Garten? Was ist in mir? Also das ist so der eine Tipp, also in sich zu schauen, aber dann auch mal zu gucken, was ist denn im Garten, was mich so stresst?
Okay.
Und ich sage immer, bevor man einen eigenen Garten anlegt, sollte man eigentlich in anderen Gärten mitgärtnern. Denn ja, da erlebt man dann, welche Gartenarbeiten machen mir Spaß und welche mag ich überhaupt nicht. Und dann macht es Sinn, den Garten so zu gestalten, dass man eben möglichst solche Gartenarbeiten hat, die einem auch Spaß machen.
Mir finde ich sehr gut.
Genau.
Das ist ein schöner Ansatz. Und meine Erfahrung ehrlicherweise ist ja auch, dass, ich meine, es ist ja immer noch Natur, auch wenn wir sie da bearbeiten oder mit ihr arbeiten. Aber tendenziell schafft die sich ja nicht ab. Ne? Das heißt, auch wenn ich mal 5 Tage nicht im Garten bin, wird da jetzt niemand, sagen wir, über den Jordan gehen, im Zweifel.
Ja, und der Garten lehrt einen eigentlich auch, dass Perfektion nicht möglich ist. Also man schafft es nicht, den ganzen Garten immer gepflegt zu haben. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das vermittelt. Ich mache im Moment gerade auch YouTube-Videos und da zeige ich auch oft solche Bereiche, die nicht so toll sind und wo man auch merkt, okay, und da habe ich schon länger nichts gemacht oder da ist was schief gegangen, da hat was nicht geklappt. Und man merkt, wie dankbar die Menschen sind, dass man sowas zeigt. Also da kommen ganz viele Rückmeldungen, die dann auch sagen, oh danke, dass du auch das mal zeigst, weil sonst ist immer alles so perfekt in dieser Medienwelt. Nein, aber das ist es nicht. Klar zeige ich auch gern die schönen Zeiten und klar hätte ich es auch alles gerne schön, aber das ist nicht real.
Ja, das ist gut, dafür einen Blick zu haben. Du erzählst auch, dass du nach der Arbeit häufig erstmal kurz in den Garten gehst, um abzuschalten. Wie sieht so ein Ritual bei dir aus und warum ist das für dich zumindest so wirkungsvoll, aber vielleicht auch für jeden?
Also wenn, ich bin ja Psychologe und bin natürlich, muss den ganzen Tag über mit dem Kopf dabei sein, wenn ich mit den Familien spreche oder mit den Familien arbeite. Und ich merke einfach, mein Kopf ist unglaublich voll, wenn ich nach Hause komme. Also ich kann zwar diese Dinge dort lassen, aber irgendwie fühlt sich der Kopf trotzdem voll an und wenn ich dann nach Hause komme, dann werfe ich erstmal Tasche und Jacke von mir und dann geht's erstmal in den Garten. Und ich mache da im Grunde genommen gar nicht viel. Also ich fange da jetzt nicht mit Gartenarbeit an, sondern ich laufe einfach nur durch und gucke, was blüht jetzt wieder, was ist neu aufgegangen, was ist größer geworden, was sieht schön aus. Klar kann es auch mal sein, dass ich dann vielleicht mal was Verblühtes abknipse, aber im Prinzip schaue ich nur. Und das ist auch wieder dieses Achtsamkeitsthema. Ich bin dann ganz konzentriert auf meinem Garten gerichtet, erlebe den, riech mal an einer Rose oder an einer anderen Blüte und vergesse dabei, was in der Arbeit war und bin ganz im Moment. Und dann bin ich zu Hause angekommen.
Ja, das ist so schön. Ich kann da mich richtig reinfühlen, finde ich total gut. Und es geht bei dir auch noch weiter, nämlich aus dem Garten raus. Ich habe es eben schon angekündigt, du arbeitest dann auch gerne mit den Erzeugnissen aus dem Garten und ziehst selbst Schnittblumen zum Beispiel im Garten und machst daraus Kränze und Sträuße und Gestecke. Wie ist die Leidenschaft zur Floristik entstanden?
Ja, ich habe ja einen sehr blütenreichen Garten, viele Stauden und nachdem die jetzt immer größer und üppiger wurden, habe ich mich irgendwann mal nach 2-3 Jahren auch getraut, was abzuschneiden und ins Haus zu stellen. Ich finde es einfach schön, wenn man auch was mit ins Haus nehmen kann. Und so ist dann so langsam diese Leidenschaft für die Floristik entstanden. Also ich habe letztlich begonnen, die Blüten zu schneiden, kleine Sträußchen zu binden, dann kamen mal Gestecke dazu, irgendwann waren es dann auch mal Kränze. Und ich sage jetzt mal, gegipfelt hat es natürlich dann in der Vorbereitung zu meinem Buch, wo ich dann ganz besondere Sachen machen wollte und habe dann zum Beispiel schwimmende Osternester oder eine Blütenwolke, die man über den Tisch hängen kann. Also da habe ich dann richtig damit gespielt und war sehr, sehr kreativ, was ich im Moment leider gerade nicht schaffe. Ich habe gerade nicht so viel Zeit dazu, aber das kommt ganz sicher wieder.
Ja, es klingt auf jeden Fall total spannend. Was empfiehlst du denn, wenn jemand jetzt sagt, ja stimmt, das ist ja eigentlich toll, mein Garten ist ja eine schier unerschöpfliche Quelle von Blüten. Wenn man aber jetzt nicht so eine große Fläche hat, was wäre ein guter Mix zum Schneiden und gleichzeitig aber trotzdem eine schöne Beetoptik behalten?
Also Stauden gehen ja immer und viele Stauden, die kann man auch gut in Kränze integrieren oder schöne Sträuße draus machen. Sträuße, Phlox ist immer schön. Phlox blüht üppig, wenn man den abschneidet. Der treibt auch oft nochmal aus und schiebt nochmal eine zweite Blüte. Genauso ist es auch bei der Katzenminze. Also wenn man Pflanzen hat, wenn man die schneidet, dass die dann nochmal blühen, das ist vorteilhaft. Und natürlich Rosen sind auch ganz schön, wenn man remontierende, also wieder erneut blühende Rosen hat, die neu austreiben und wieder neu blühen. Dann sind Rosen natürlich auch super klasse. Als Grün kann man zum Beispiel dann auch die italienischen Kräuter nehmen. Ja, die das bieten sich auch an, nochmal als Begleitgrün. Also es gibt ganz viele Pflanzen im Garten, die man schon im Garten hat und die sich eigentlich super für Sträuße eignen. Und man kann natürlich Einjährige aussehen, wenn man so eng pflanzt wie ich, natürlich dann nicht im Beet. Ich mache das dann im Gemüsebeet und mache dann da ein Schnittblumenbeet zum Beispiel. Feldrittersporn, Zinien, Strohblumen und natürlich Dahlien. Dahlien sind super.
Ja, natürlich, ja.
Und die Einjährigen, wenn man die schneidet, die blühen sofort, also schieben sofort wieder Blüten nach, die wollen geschnitten werden und dann hat man ganz lange Sträuße dann.
Ach, klingt super. Hast du Tipps, wie man Schnittblumen, so einen Strauß vielleicht möglichst lange haltbar macht? Gibt es da bewährte Hausmittel, die wirklich funktionieren?
Also es beginnt eigentlich schon beim Schneiden. Man sollte ganz früh schneiden, wenn es noch kühl im Garten ist. Am besten gleich ein Eimerchen mit dabei haben mit Wasser. Die Pflanzen gleich ins Wasser stellen und auch gleich verarbeiten die Blätter weg, weil die brauchen auch Wasser und Nährstoffe und die sollen ja eigentlich in die Blüten gehen. Und wenn man es nicht gleich verarbeitet, dann in den kühlen, dunklen Keller erstmal stellen. Genau, also das ist so in der Vorbereitung, was man schon machen kann, dass der möglichst lange hält. Und dann kann man natürlich, ist wichtig, die Stängel mit einem Messer anzuschneiden, wenn man dann bindet. Denn Scheren, die zerdrücken oft die Stängel und dann sind die Wasserbahnen dann zerstört und dann bekommt die Blüte eben kein Wasser mehr. Das ist auch nicht gut. Die sollten auch im Zuhause nicht in der Sonne stehen. Und das Wasser sollte jeden Tag oder bis jeden zweiten Tag auch ausgetauscht werden.
Ah, dann guck, das machen, glaube ich, auch viele nicht.
Ja. Ja, man lässt den in der Regel stehen. Ich weiß, geht mir manchmal auch so, man hat dann auch keine Lust oder keine Zeit. Aber das hilft wirklich, dass die Sträuße sehr, sehr lange halten.
Okay. Das sind so viele Tipps, ich kann mir die gar nicht alle merken bzw. aufschreiben. Das würde ja ein richtiges Buch werden. Witzig, du hast ja schließlich auch ein Buch geschrieben.
Aber das da drin.
Dachte ich mir schon. Du hast jetzt gar keinen Rasen erwähnt in deinem Garten. Hast du auch keinen, oder? Was nutzt du stattdessen bzw. was nutzt du so für die Pflege deiner Wege, Terrasse und Beetarbeit? Gibt es Gartengeräte, ohne die du dir deinen Garten gar nicht mehr vorstellen kannst oder die du täglich brauchst?
Also natürlich habe ich keinen Rasen im Garten, weil das sind die, das mag ich nicht so gerne, habe ich weggelassen. Und deswegen habe ich ganz viele Wege und Plätze auch und da habe ich Betonplatten auch teilweise drauf und die muss man natürlich jedes Jahr auch pflegen. Und das mache ich jetzt im Moment zum Beispiel mit einem Mitteldruckreiniger. Und der funktioniert auch wirklich gut. Also damit kriege ich die Platten auch wirklich super sauber. Und seit diesem Jahr probiere ich sogar noch aus. Es gibt biologische Mittel, die man vorher in die Gießkanne gibt. Und dann kann man die schön über die Platten gießen. Und die zerstören dann so ein bisschen das Moos oder die Flechten und lockern auch so ein bisschen den Schmutz auf. Und dann soll es noch leichter werden, wenn man dann mit dem Mitteldruckreiniger drüber geht.
Genau. Okay, alles klar. Und wie ist mit Bewässerung? Weil das, wenn du so viele Beete hast, wirst du natürlich auch viel gießen müssen. Hast du da ein System oder wie machst du es?
Also meine Beete muss ich im Grunde genommen nicht gießen. Wenn jetzt natürlich so eine Hitzewelle ist wie jetzt, dann kann das schon mal vorkommen, dass ich meine Beete durchgießen muss. Deswegen habe ich keine Bewässerung in meinen Beeten. Und Töpfe gieße ich natürlich bei dem Wetter jetzt jeden Tag. Vor allem die, die in der Sonne stehen. Und bisher mache ich das schon auch immer mit einer Gießkanne, bin mir am Überlegen im Moment aber, ob es nicht doch nochmal andere Möglichkeiten gibt, weil also für mich ist Gießen jetzt nicht unbedingt eine Meditation, aber deswegen fände ich es auch ganz toll, wenn das irgendwas oder irgendwer für mich übernehmen würde und da schaue ich jetzt einfach mal, was da so passt, weil ich mag auch nicht so gerne, wenn man dann, also ich bin da auch ein sehr optischer Mensch, wenn man die Kabel so sieht und da muss man mal gucken, wie man die gut verstecken könnte und was oder ja, was man
als
da machen
Florist
könnte.
Als Florist hast du ja vielleicht sogar einen Ansatz zu, das würde mich mal interessieren. Kannst du ja mal das teilen, wenn du da irgendeine Lösung für dich gefunden hast.
Ja, war ich gerne.
Was war denn, du hast so viel gemacht, es muss ja auch mal zwischendurch was schiefgegangen sein. Was war denn dein größter Garten-Fail? Gibt es ein Projekt, das so richtig in die Hose gegangen ist?
Ein richtiger Garten-Fail vielleicht nicht, aber es gibt was jedes Jahr in die Hose geht. Und zwar, ich liebe Zinien und die versuche ich jedes Jahr auf der Fensterbank vorzuziehen. Und die wachsen auch erst super. und dann pikiere ich die, also vereinzle ich die und dann halten die auch noch eine Weile und irgendwann geht sie kaputt. Und ich habe nie Zinien, vielleicht mal eine, die durchkommt und die muss ich mir dann entweder kaufen oder drauf verzichten. Und das ist ein Riesengartenfee.
Und das, ja, aber das ist schön. Das finde ich toll. Vielleicht, du hast jetzt uns so viele Tipps gegeben, vielleicht kriegst du von der Community was zurück. Wenn ihr das gerade gehört habt und einen Tipp habt, schreibt es gerne in die Kommentare unter dem Podcast. Das würden wir gerne wissen, was der heiße Tipp für Zinien ist.
Das wäre richtig klasse, ja.
Okay, wenn du einen blühenden Garten auf kleiner Fläche anlegen müsstest, also wirklich richtig kleine Fläche, komplett neu, ohne Budgetgrenzen, ohne Vorwissen, was wären deine ersten drei Schritte, um es jetzt mal nochmal quasi kurz und knapp zusammenzufassen?
Also wenn ich einen Garten anlegen würde, wie gesagt, ich würde erstmal vorher fremdgärtnern, um zu wissen, welche Gartenarbeiten mag ich und welche mag ich nicht. Und dann würde ich auf jeden Fall schauen, wie sind denn die Begebenheiten im Garten oder den ich umgestalten will. Also wie ist der Boden, wie ist die Feuchtigkeit, wo kommt Sonne hin, wo ist Schatten. Also all das würde ich auch erstmal beobachten. Im Idealfall macht man das ein Jahr lang, weil das verändert sich ja auch über die Jahreszeiten hinweg. Und dann würde ich mir so eine Art Moodboard gestalten und mir überlegen, wie soll denn der Garten überhaupt aussehen? Also welchen Gartenstil mag ich? Ich mag jetzt eher einen Cottage-Garten oder einen modernen Garten oder einen Naturgarten. Würde mir überlegen, was muss rein in den Garten? Outdoor-Küche, Essplatz, Kinderspielbereich, keine Ahnung. All diese Dinge würde ich mir überlegen und da aus Zeitungen Bilder ausschneiden, die dem entsprechen und das einfach mal auf so einem Moodboard zusammenstellen.
Bilder finde ich ein gutes Stichwort dafür. Nicht einfach nur aufmalen und hinschreiben, sondern wirklich sich das zusammenkleben als kleine, wie sagt man, Collage.
Ja.
Und dann sieht man schon, wie das mal werden könnte. Ja,
ja.
Cool.
Und lieber am Anfang mehr zusammenstellen und dann kann man reduzieren als zu wenig oder dann muss man nochmal nacharbeiten.
Ja. Das stimmt. Welche Fehler siehst du am häufigsten, wenn Menschen zum ersten Mal Beete gestalten? Oder wie kann man am Anfang, direkt von Anfang an Fehler vermeiden?
Also ein Fehler ist auf jeden Fall, und das geht mir manchmal auch so, wenn man aus dem Einkauf heraus Entscheidungen trifft. Also wenn ich beim Gärtner stehe und mir irgendwas gefällt und ich denke, oh, das muss ich jetzt haben. Also das wird oft schwierig, weil dann passt es vielleicht nicht in die Begebenheiten hinein oder ich habe dann zu wenig Pflanzen von einer Sorte. Also ich denke, so Spontankäufe sind oft schwierig. Das ist wie, wenn man hungrig einkaufen geht. Ja, und dann hat man alles im Korb, was man vielleicht nicht so sinnvollerweise isst, ja. Aber
das
man hat es drin,
ja,
weil man Hunger hatte. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich sehr, sehr schwierig finde. Und dann eben auch, wenn man nicht schaut, welche Pflanze passt denn dahin, weil jetzt auch gerade mit dem Klimawandel muss man wirklich sagen, man muss mehr denn je darauf achten, passt denn die Pflanze dahin, denn früher konnte ich, jetzt sage ich mal, eine sonnenliebende Pflanze im Halbschatten noch hätscheln und tätscheln, aber die muss ich dann so hätscheln und tätscheln mittlerweile, dass ich da echt viel Arbeit habe und dass es dann meistens auch scheitert. Also auch wirklich gucken, passen denn die Pflanzen dann auch zu dem, was ich zu Hause habe.
Okay, ja, absolut. Sehr, sehr sinnvoller Tipp. Das vergisst man ja vor allen Dingen bei den Impulskäufen, muss man ehrlich sagen. Okay, ich könnte Stunden mit dir weiterquatschen. Ich glaube aber, wir biegen so langsam auf die Zielgerade ein.
Ja.
Was sind deine liebsten Garten-Gadgets, auf die du gar nicht mehr verzichten möchtest? Was hilft dir am meisten oder ist so dein Lieblingswerkzeug?
Ja, also ich brauche immer eine kleine Schaufel, aber mit einem langen Griff, so dass ich auch, wenn ich am Boden knie, eine Hebelwirkung habe und dann leichter in den Boden reinkomme. Also das finde ich auch immer gut. Und dann habe ich ein Gartenwerkzeug, das ist so ähnlich wie ein Sauzahn, falls ihr da was sagt. Allerdings
ja,
ist das ein bisschen anders. Also beim Sauzahn ist dieser etwas größere Bereich vorne dran nach vorne gerichtet. Und bei dem Gartengerät, das ich habe, ist es eher seitlich gerichtet, sodass man auch in Fugen gut reinkommt und da entlang ziehen kann. Also Unkräuter aus Fugen machen. Und mit dem kann man sogar auch pflanzen. Also der ist so scharf, da könnte ich auch ein bisschen Erde rausheben. Das ist mein Allzweckgerät, sage ich jetzt mal. Wenn ich nichts finde, der hilft bei allem.
der umgekehrte Sauzahn. Sehr genau. Spannend, cool. Okay, dann jetzt, du kommst ja aus der Psychologie, dann hätte ich da direkt noch eine kleine psychologische Frage. Wenn du ein Gartengerät wärst, welches wäre es und warum?
Genau, solche Fragen stelle ich durchaus auch meinen Klienten manchmal, vielleicht nicht mit Gartengeräten. Und habe jetzt gemerkt, boah, wie anstrengend ist es, sich erst überhaupt zu legen, was passt denn da? Aber ich würde wirklich sagen, dieser umgedrehte Sauzahn oder Girschjäter oder wie man das immer nennt, das wäre ich gerne, weil ein Allzweckgerät, überall einsetzbar, ich kann, schaffe alles, komme überall hin, das fände ich schon gut.
Ja,
sehr vielseitig.
Sehr vielseitig, genau. Und wenn du eine Pflanze wärst, welche wärst du dann? Eine Rose?
Ja, also wirklich eine Rose. Ich musste mir überlegen, auch was für eine Pflanze ich nehme, aber ich finde, Rose passt eigentlich ganz gut, weil zum einen mal kann die sich gut wehren durch ihre Stacheln. Also die kann gut Grenzen setzen, das muss man manchmal im Leben. Duftet aber gut und ist schön. Also ich finde mich jetzt vielleicht nicht als schön, aber es ist so ein angenehmes Gegenüber, die Rose, sage ich jetzt mal. Und das bin ich eigentlich auch ganz gerne oder hoffe ich, dass ich das auch bin. Und Rosen halten viel aus. Ich habe es ja vorher schon gesagt, super Klimapflanzen. Und ich glaube auch, das ist gut, wenn man viel aushalten kann im Leben.
Ja, das stimmt natürlich auch. Ja, sehr differenzierte und schöne Antwort, finde ich total nachvollziehbar. Was war denn bisher dein schönster Moment im Garten? Wir haben so viel über tolle Momente und auch Orte gesprochen, die du dir extra geschaffen hast. Kannst du da einen benennen?
Also ich kann einen Moment benennen, der allerdings jedes Jahr wiederkommt. Und das ist das Frühjahr, wenn die ersten Frühblüher aus dem Boden schießen. Und das ist so ein Glück und so schön, wenn nach diesen dunklen Tagen und kalten Tagen dann auf einmal wieder das Leben erwacht. Und das ist ein Moment, der ist jedes Jahr wieder aufs Neue wunderschön und freut einen total und macht einen auch wirklich glücklich.
Ja. Das ist auch, finde ich, wenn man einen eigenen Garten hat, wird der Moment so greifbar. Ne? Also natürlich passiert es in der Natur um einen herum auch, aber im eigenen Garten sieht man halt genau jetzt passiert es. Ja. Jetzt kommt das Leben wieder. Das stimmt, das ist richtig toll. Okay, letzte Frage. Was ist dein Traum oder deine Zukunftsvorstellung für deinen Garten, wenn du dir was wünschen könntest? Was wär's?
Also in meinem Garten bin ich mit den Pflanzen und dem Beeten eigentlich schon recht zufrieden. Eine Zukunftsvorstellung wäre, also es müsste meine Gartenhütte noch gebaut werden. Also das heißt, es kommen eher noch so ein paar bauliche Dinge dazu. Ich habe zum Beispiel einen Gartenbereich, der nennt sich Kaffeelaube. Und das ist so eine Art kleine Laube, wo aber letzten Endes das Dach nur Rosen bilden. Und da hätte ich einfach gern mal so einen Zunenbereich, wo ich mich auch im Regen hinsetzen könnte. Also eher so ein paar Überdachungen irgendwo noch hin, Geräteschuppen. Also so ein paar bauliche Maßnahmen, das
kann.
Wird demnächst kommen und das ist das, was in der nächsten Zeit in Angriff genommen wird.
Dann begleiten wir dich in deinem Blog dann, wie das vorangeht. Mann. Sven, mein Lieber, ich habe das eben schon gesagt, ich habe das Gefühl, wir könnten unendlich weiterquatschen. Vielleicht machen wir das auch irgendwann und nehmen noch eine Folge auf. Bis dahin, ich kann es gar nicht richtig Revue passieren lassen, indem ich jetzt auf einzelne Punkte eingehe, weil ich glaube, wir haben so viele Sachen angesprochen. Am besten, ihr hört den Podcast nochmal durch und merkt euch das, was für euch am spannendsten ist. Für mich bleibt zurück, auch ein kleiner Garten kann riesige Möglichkeiten bieten, um sich zu entfalten. Stauden und Rosen können ein echtes Blumen- und Blütenwunder werden und vor allen Dingen kann Garten ein totaler Alltags- und Lebenshelfer sein, wenn man es schafft, diese Positive der Natur irgendwie zu genießen und anzunehmen und aufzunehmen und loszulassen. Also danke ich dir sehr für deine Zeit und dieses super inspirierende Gespräch. Und wenn man dich finden möchte, dann schaut man am besten auf Instagram, oder? Auf @beetwunderung.
Ja, also unter Beetwunderung findet mich man mich auf YouTube, auf Instagram und auf meinem Gartenblog und auch für die etwas ältere Generation auf Facebook. Und da kann man mir folgen und schauen, was ist gerade aktuell so los. Ja.
Super. Und natürlich kann man ins Buch reinschauen. Das heißt Blüh auf und gibt's überall im Buchhandel. Wenn euch das auch so gut gefallen hat wie mir, dann gebt gerne diesem Podcast einen Follow. Also klickt euch diese Glocke an, sodass ihr die nächste Folge nicht verpasst. Und kommentiert gerne. Wir haben ja an einigen Stellen schon dazu aufgerufen. Und wenn ihr möchtet, erzählt es gerne Freunden, Verwandten und allen Menschen, die ihr kennt, dass es uns gibt, weil dann kann der Podcast wachsen und wir kriegen vielleicht noch mehr Gäste und noch mehr tolle Gespräche. Sven, ich danke dir sehr herzlich für diesen tollen Podcast, für das tolle Gespräch.
Ich danke dir auch.
Mach's gut.
Ciao.
Und euch Tschüss. Auch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht oder Morgen, ganz egal, wann ihr uns hört. Und schaltet gerne nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt Im Traumgarten von, der Podcast von Gardena. Bis dann.